du schaffst auf einmal eine Daseinsberechtigung und virale Videos, die auf Social Media normalerweise, wenn wir jetzt mal an so einen Handzettel denken, wo jetzt unsere Generation im Normalfall die Finger von lässt. Mhm. So, aber wenn du jetzt dahinter exklusiven Content vom Blogger ABC hast und ein exklusives Angebot, was so hinreichend ist, dann schmeiße ich zukünftig nicht mehr weg.
Wir haben Juni und nach vielen Wochen starker Einschränkungen kehrt auch draußen langsam wieder so ein bisschen Normalität ein. Für mich fühlt sich das Ganze schon fast wieder an wie so ein normaler Spätfrühling und ich genieße das Grün an den Bäumen und kann mich kaum satt sehen an der Vielfalt, welche die Natur im Mai, Juni jedes Jahr hervorbringt. Also Fun Fact about me, ich bin absoluter Dorfboy. Herzlich willkommen, ich bin Christoph Bursek. Willkommen bei Digitale Vorreiter. Heute mit meinem Gast Henrik Gottschalk von GetBuff. Und GetBuff ist aktuell eine App, mit der ich zum Beispiel mit so einer Art weiteren Informationslayer über die Realität legen kann. Was die App jetzt kann, was das Startup noch vorhat, das erfahre ich gleich vom Gründer Henrik persönlich. Digitale Vorreiter wird ermöglicht durch Vodafone und digitale Vorreiter wie GetBuff ebenfalls. Henrik ist nämlich auch Teil des Vodafone-Startup-Programms Uplift. Mehr dazu vielleicht gleich auch noch von Henrik. Du zu Hause kannst diese Woche wieder ein Amazon Echo gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist, diesen Podcast auf LinkedIn zu teilen und dem Hashtag und das Hashtag digitale Vorreiter, also in einem Wort digitale Vorreiter, dazu zu schreiben, damit wir deinen Beitrag finden können. Unter allen Teilnehmern verlosen wir den Amazon Echo. Deine Chancen stehen diese Woche also sehr, sehr gut. Henrik, ganz lieben Dank, dass du hier bist. Du bist, glaube ich, mit dem Auto gekommen aus Nordrhein-Westfalen. Dafür erstmal herzlichen Dank. Und nach einigen Folgen, die letzten Folgen habe ich immer so per Videokonferenz aufgezeichnet, aus dem Homeoffice, bist du nun jetzt einer meiner ersten Live-Gäste wieder. Dafür herzlichen Dank, dass du dich in meine Nähe traust und willkommen bei mir in Hamburg.
Ja, vielen lieben Dank, Christoph, für die warmen Worte, für die nette Einleitung und ich freue mich natürlich auch mal wieder nach mehreren Wochen und Monaten die wunderschöne Stadt Dorsten zu verlassen,
ja,
und ins fast noch schönere Hamburg zu kommen.
Bei warme Worte muss ich lachen, weil wir hier im Studio sitzen zur Sonnenseite und ich glaube, wir haben die 30 Grad auf jeden Fall geknackt. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir oben ohne moderieren, aber das wollten die Gäste nicht. Naja. Wir haben vorhin schon so ein kleines Gespräch geführt, da warst du, glaube ich, genau 160 Kilometer vor Hamburg. Was habt ihr denn gemacht? Zuerst habe ich gedacht, das ist ja cool, dass ihr nur für mich nach Hamburg fahrt, aber da wurde mein Enthusiasmus ein bisschen gebremst.
Ja, wir waren heute Morgen schon bei unserem Beirat, Daniel Marx, das ist ja der Gründer von Urlaubsguru.
Ja.
Da haben wir heute nochmal ein Interview geführt und auch nochmal mit ihm gesprochen, wie gerade in der Reisebranche gerade das Ganze, welche Herausforderungen das für ihn stellt. Und auf dem Rückweg geht es dann auch nochmal kurz bei einem Freund, der glücklicherweise auch Founder ist, Benjamin und Madeleine.
Ja.
Das sind die Gründer von Bracenet.
Ja.
Auch ein super spannendes Thema. Und dann geht es aber heute Abend oder heute Nacht wieder ins wunderschöne Dorsten, beziehungsweise den lieben Can nach Köln.
Okay, Can nimmt so ein paar Fotos auf und ein paar Videos auf. Das heißt, man kann später bei euch zum Beispiel auf dem LinkedIn-Account oder bei dir auf Instagram uns auch nochmal, beziehungsweise die Kameras zeigen halt auf dich, also dich kann man sehen.
Nee, dich
okay.
auch.
Ja, okay.
Die ist nur für dich. Genau, okay. Der liebe Can ist bei uns für den ganzen Content zuständig und begleitet mich dann lieben gerne bei solchen tollen Veranstaltungen wie heute.
Jetzt sind wir schon mittendrin und ich möchte auch gleich intensiv über GetBuff reden, aber du hast jetzt so im Nebensatz Urlaubsguru erwähnt und ich glaube, nicht jedem zu Hause ist klar, wie dramatisch groß Urlaubsguru eigentlich ist. Hast du zufällig, obwohl das natürlich nicht dein Startup ist, hast du irgendwelche Kennzahlen, kennst du irgendwelche beeindruckenden Fakten? Also Urlaubsguru ist in der Branche einfach ein riesengroßes Portal zum Thema Urlaub buchen und hat in den letzten Jahren ein mega Wachstum hingelegt.
Ja, Daniel hat es ja vor 7 Jahren gegründet in Holzwickede, wo er auch ursprünglich herkommt und hat da in dieser Zeit was Unfassbares in meinen Augen aufgebaut. Sie waren zwischenzeitlich über 200 Mitarbeiter und ich glaube, niemand hätte jemals erwartet, dass es so einen Break gibt wofür er einfach nichts für kann. Wo keiner was für kann. Nur die Travel-Industrie ist, glaube ich, gerade extrem, extrem betroffen.
Ja.
Und Daniel hat das ja auch publik gemacht, über Social Media, über LinkedIn, über die Kanäle, wie drastisch, welche drastischen Maßnahmen er treffen musste. Also über 40 Entlassungen von 200.
Ja.
Wir haben da auch drüber gesprochen, dass er an einem Tag über 20 Leute entlassen musste. Und für Leute, die nichts dafür konnten, die ihm wirklich 5, 6 Jahre die Stange gehalten haben, loyale Mitarbeiter, nur... Er ist natürlich da auch in eine Situation gekommen,
Ja.
Da wurde er reingedrückt.
Ja.
Und am Ende steht die Company, also Urlaubsguru, ja, über allem. Und er hat nie daran gedacht, irgendwie, ja, aufzugeben. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil gerade in der jetzigen Zeit, jetzt haben sie sich zum ersten Mal quasi Fremdkapital reingeholt, was ja auch sehr beeindruckend ist, das, was er geschafft hat bis dato ohne einen Cent externem Geld. Und da ziehe ich meinen Hut und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er sich auch in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, heute die Zeit auch nochmal für uns genommen hat. Er ist jetzt seit 6 Monaten bei uns im Beirat, unterstützt uns da immer wieder mit Ratschlägen und auch mit Kontakten und ist einfach ein feiner Typ. Und ich weiß, dass sie da rauskommen werden und in 2-3 Jahren ist es wieder was ganz anderes. Und heute wurde ja auch die offizielle Reiseentwarnung, die Reisewarnung aufgehoben zum 15.06. Und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass die Leute gerade in Deutschland und Europa über Urlaubsguru letztendlich die nächste Reise buchen.
Werden sie. Ich war am Wochenende am Timmendorfer Strand und es war schon wieder so voll, dass die Stadt dicht gemacht wurde. Also insofern, ich glaube, dass der Urlaub weitergeht, ist relativ klar. Aber von außen sozusagen war mir Urlaubsguru auch aufgefallen, weil sie in den letzten Jahren im Suchmaschinenmarketing, in der Suchmaschinenreichweite, also eben so gutes SEO gemacht, sie sind so krass gewachsen in einem Markt, in dem man dachte, da ist doch schon alles voll, da sind doch schon alle 10 Begriffe, alle 10 Plätze bei Google sind voll. Also insofern tatsächlich eine beeindruckende Company. Jetzt aber mal zu dir. Du machst GetBuff. Mensch, was macht denn GetBuff?
Ja, GetBuff ist eine Lösung, um die analoge Welt mit der digitalen Welt auf eine einfache und skalierbare Art und Weise zu verbinden.
Ja, aber was heißt denn das?
Genau, wir bringen letztendlich Videos, also 2D-Videos auf jegliche Art von analogen Produkten. Das bedeutet auf Verpackungen, auf oder Formkampagnen, ob es Visitenkarten sind, ob es Bilder sind und schaffen damit quasi so die Schnittstelle zwischen analog und digital. Und wir waren gestern in einem langen Gespräch, wo wir gesagt haben, ja, eigentlich sind wir so die Retter der analogen Welt, so des Haptischen, aber wir verknüpfen es mit dem aktuellen Zeitgeist,
ja,
und schaffen damit so eine Daseinsberechtigung auch für die, ja, analoge Welt. Und ich persönlich bin jetzt 30, ich finde es extrem wichtig, in manchen Momenten halt nicht immer nur alles digital zu haben. Und uns war damals extrem wichtig, letztendlich das Thema Augmented Reality, was ja schon seit mehreren Jahren auf dem Markt rumspukt, aber es hat noch keiner so richtig geschafft, es skalierbar in den Markt zu bringen und vor allen Dingen mit dem echten Mehrwert für den Endverbraucher. Und da haben wir vor knapp 3 Jahren mit begonnen. Und die Reise geht weiter.
Also ich bin immer sehr, sehr langsam im Verstehen solcher Beschreibungen. Das heißt, momentan ist sozusagen, wie ich euch wahrnehme, ist eine App auf dem Handy. Ich kann das Handy, die Kamera irgendwo hin halten und dann passiert aber sozusagen auf dem Bildschirm an einer definierten Stelle, fängt an zum Beispiel ein Video loszuspielen. Das haben wir gerade irgendwie an einem Beispiel gemacht. Da hattest du mir was eingerichtet und da lege ich meine Kamera rauf und auf einmal sehe ich mich, ein Video von mir, von den Insta-Videos oder sowas ist dann losgelaufen. Und so könnt ihr Use Cases machen, wo dann irgendwie Hilfs-Tutorial-Content losläuft oder Werbe-Content losläuft und man im Grunde nichts neu drucken muss, neu bauen muss, sondern ihr könnt einfach in der App hinterlegen, dass an der Stelle irgendwie was losläuft. Das ist sozusagen jetzt so ist gerade ist Stand, ne?
Du könntest bei uns im Sales anfangen. Also genau das ist es. Du musst die Oberfläche nicht mehr verändern. Das ist ganz entscheidend im Verhältnis zu einem QR-Code.
Ja.
Du hast die Oberfläche, du packst sie bei uns auf CRM-System, was wir letztendlich gebaut haben, also das Backend, und kannst als Unternehmen selbst entscheiden, auf der Fläche A läuft das Video A und verlinkt letztendlich zu einer Landingpage, die du selbst definierst, zu der Homepage, whatever. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch als Unternehmen zum ersten Mal deine analogen Oberflächen messbar zu machen, was natürlich in der heutigen Zeit extrem, extrem wichtig ist. Und für den Endverbraucher haben wir damals gesagt, und auch heute noch ist es für uns extrem wichtig, dass ein wirklicher Mehrwert entsteht. Das heißt, die Aufgabe der Unternehmen ist natürlich, was Exklusives hinter diese analoge Oberfläche zu packen, damit ich halt auch den Trigger zu sagen, so, hey, ich halte meine App jetzt drauf. Und das ist so die größte Challenge gerade, die größte Herausforderung. Aber da bewegen wir uns gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind gestartet, wie gesagt, mit unserer App. Ja. Und dann sind wir so 2 Jahre durch Deutschland.
Sorry. Du brennst schon das gesamte Informationsfeuerwerk in der ersten Frage ab. Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Aber ich fand vor allen Dingen auch ganz spannend, du hast jetzt, bevor du GetBuff gestartet hast, hast du jetzt nicht irgendwie die letzten 10 Jahre Gründertraining gemacht, sondern du warst irgendwie in Asien unterwegs und du hast nochmal einen Ausflug ins Bildungssystem gemacht. Was hast du vorher gemacht?
Ja, ich habe klassisch Sport studiert, Sportabitur gemacht. Ja. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, Sport zu studieren in Bochum, habe das abgeschlossen.
Ja.
habe dann die Möglichkeit.
Was waren deine Lieblingsfächer? Also was waren deine Lieblingsdisziplinen im Sport?
Boah, ich bin klassischer Fußballer, ja. Torwart, 20 Jahre, ja. Tennis. Ja. Habe ich gemacht, aber okay. Generell Fitness, Skifahren.
Ich hatte gehofft, jetzt kommt irgendwie so Bodentouren oder irgendwas
Außergewöhnliches. Das sage ich dir beim nächsten Podcast.
Ah, danke.
In der Zwischenzeit, während ich studiert habe, habe ich die Möglichkeit bekommen, bei Red Bull 4 Jahre als Student Brand Manager zu arbeiten. Das heißt, dort habe ich viele Marketing-Skills mir schon angeeignet über die Zeit. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, nach China zu gehen. Mhm. Nach meinem Studium, dort habe ich ein halbes Jahr in der wunderschönen Provinz Hunan gelebt und war für ein Fußballprojekt verantwortlich. Auf der einen Seite als Trainer, auf der anderen Seite im Marketingbereich.
Wie 4 Jahre?
6 Monate.
6 Monate, okay.
6 Monate. Mhm. Eigentlich 12, aber dann gab es ein paar Mei Wenti, also kein Problem auf Chinesisch, gab es dann doch Probleme. Ich musste von heute auf morgen nach Hause. Und dann bin ich über den Quereinstieg Grundschullehrer geworden. Mhm. Ich arbeite schon seit...
Naheliegend.
Naheliegend. Mhm. So, das war der nächste Step, wo ich gesagt habe, jetzt Schule. Mhm. Ich habe schon seit 10 Jahren mit Kindern, also im Sportbereich, Fußball, Tennis, wie gerade erwähnt. Und dann bin ich über den Quereinstieg Lehrer geworden in Gelsenkirchen-Ückendorf. Eine super spannende und tolle Zeit. Erstmal ein halbes Jahr Elternvertretung, dann hatte ich das große Glück, über den Quereinstieg als einer der ersten in NRW reinzurutschen.
Okay, das ist auch tatsächlich was Neues, weil ich dachte immer, wenn ich irgendwie Lehrer werden will, muss ich irgendwie das studieren oder
ja,
so.
Ja, das machen die,
muss man gar nicht
die das sehr lange machen wollen. Ich wollte da ja nur mal kurz reinschnuppern.
Okay.
Nein, ich hatte wirklich Glück, das war dann wieder auch Zeitpunkt.
Ja.
Und dann habe ich das ein Jahr parallel gemacht, also einmal die Woche nach Münster, normale Ausbildung. Und dann wurde ich im April 2018 in den unbefristeten öffentlichen Dienst aufgenommen.
Wirklich?
Ja.
Verrückt.
Ja. Also du wirst nicht mehr verbeamtet, aber du bist halt eigentlich unkündbar.
Ja.
Und dann habe ich halt 4 Monate später gesagt, ciao.
Ja.
Weil in der Zwischenzeit hatte ich glücklicherweise den lieben Jan kennengelernt, mit dem ich GetBuff damals gegründet habe. Und dann waren wir an dem Zeitpunkt, der erste MVP war draußen. Und dann weißt du selber, entweder du machst es dann ganz oder am besten gar nicht, weil beides gleichzeitig geht nicht.
Und beides gleichzeitig gesagt, heißt immer gar nicht.
Danke, Schule. Dann waren das 2 wirklich tolle Jahre. Aber bin auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe, da rauszugehen.
Okay. Jan ist sozusagen der Co-Founder und ist für das Technische zuständig. Ich glaube, der ist Entwickler oder war Entwickler und kennt sich auf der Entwicklungsseite aus. Du im Marketing, was braucht ihr noch? Ich glaube, ihr seid ja Teil dieses Startup-Programms Uplift von Vodafone. Wie habt ihr dann irgendwie euch überlegt, wir wollen auch so ein bisschen Support von solchen Uplift-Programmen oder von solchen Startup-Programmen nehmen?
Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir waren damals mit Michael, der so der Dritte war, der reingekommen ist bei uns. Waren wir auf der Bits and Pretzels und dort habe ich den Robert kennengelernt.
Fun Fact, Bits and Pretzels ist auch diesen Monat bei uns im Podcast. Insofern tolle Hook, tolle Info.
Ja, dort waren wir zum ersten Mal in Gespräch mit der Vodafone und dann haben wir halt auch über die Möglichkeiten des Accelerator erfahren.
Ja.
Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Und da bin ich auch extrem dankbar für. Das war für uns ein extrem wichtiger Schritt.
Ja.
Gerade das Uplift-Programm dahingehend, das uns auf mehreren Ebenen unterstützt.
Ja.
Das heißt, wir waren jetzt zum Beispiel Part der Vodafone Future Connect Tour, wo wir in Mainz, in Hamburg und auch in Essen eine Präsenz hatten. Und darüber sind wir natürlich mit direkten Partnern sofort in Gespräche gekommen. Und daraus hat sich natürlich was entwickelt. Denn du musst natürlich nach außen hin präsent sein. So, deswegen sind wir weltweit unterwegs, um uns zu zeigen, hey, hier Innovationsstandort Deutschland, es muss nicht immer Amerika sein, wir haben hier wirklich was Großes vor und dafür brauchen wir natürlich auch starke Partner und jetzt ist es so, dass wir seit 1,5 Jahren Partner der Vodafone sind und nicht nur das Uplift-Programm, sondern letztendlich auch der Pacesetter, also wir haben hier eine webbasierte Lösung und das heißt, da werden wir auch unterstützt, da sind wir auch mit drin, also weil es ja über das Uplift-Programm läuft. Und mittlerweile auch, und dann schließe ich auch den Kreis an Lobeshymnen, aber es ist einfach so, gerade auch was der ganzen Vertrieb jetzt angeht. Ne? Also jeder weiß ja, Steckerleiste bei Vodafone ist so das Endziel und da arbeiten wir gerade drauf hin und da kriegen wir auch wirklich unglaublichen Support.
Und Steckerleiste ist für den Zuhörer, ist glaube ich so ein, der Vertrieb hat so Themen, wo er sehen kann, das könnte für den Kunden eine Ergänzung sein für sein Business, das könnte ihn voranbringen und das nennt sich Steckerleiste. Also das ist glaube ich in dem Zusammenhang wichtig zu wissen. Okay.
Da sind wir doch nicht drin. drin.
Ja, aber das ist das Ziel. Wenn der Steckerleiste ist, genau. Sozusagen, der hat viele Leute, die Fürsprecher für einen sind, die dem Kunden sagen, das gibt es, das könnte für dich notwendig und relevant sein. Okay, verstehe.
Mhm. Genau, und da arbeiten wir gerade gemeinsam zusammen. Das heißt, ich habe einen festen Ansprechpartner bei Vodafone, wo wir alle 14 Tage letztendlich die Punkte austauschen, wo wir uns gegenseitig updaten. Und das ist extrem wertvoll für uns. Ne? Also liebe Grüße an Matej. Matej, ich sag's immer falsch, ne? Es tut mir auch leid, mein Lieber, aber es ist einfach so.
Wir lassen einfach, du klärst es nochmal und wir lassen die richtige Version drin und die falsche schneiden wir raus.
Vielen Dank.
Das ist bei Audio ja ganz einfach. Okay, ich hab gelesen, also ihr sagt über euch, ihr seid B2B2C. Und das ist jetzt irgendwie kein schlechter Dancefloor-Song aus den 90ern, sondern erklär mal, was es damit auf sich hat.
Ja, also Business to Business to Customer bedeutet ja, wir haben eine Lösung auf den Markt gebracht, wo wir erstmal an die großen Unternehmen ran mussten oder müssen, damit die sagen, hey, wir haben hier Produkt A und wir wollen das gerne mit dem Video A verknüpfen und das Ganze soll in die Welt getragen werden. So. Und das Ganze richtet sich natürlich dann an den Endverbraucher. Und dieser Weg B2B2C mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen App, haben wir gemerkt in den letzten 2 Jahren, ist nicht so einfach. Ja, das heißt, uns wurde immer wieder gesagt, egal wo wir waren, hey Henrik, das, was ihr macht, das ist mega cool, das ist fancy. Wir haben ja schon voll die reichweitenstarke App. So, und wir haben ja schon 1 Million App-Downloads, wir haben ja schon eine Community. Und dann hieß es am Anfang immer, was man auch verstehen kann, mit wem arbeitet ihr denn schon zusammen? Und wie viele Daily-User habt ihr denn? Und daraufhin wurde uns dann in der Zeit bewusst, okay, wir müssen etwas schaffen, dass unsere Technologie letztendlich in die bestehenden Corporate Apps integriert werden kann. Ein sogenanntes, also über das SDK, also Software Development Kit. Und das war gar nicht so einfach.
Okay.
Und daran haben wir jetzt in dem letzten 3/4 Jahr extrem gearbeitet. Wir haben das große Glück gehabt, im letzten Jahr auch eine erste Seed-Runde erfolgreich abzuschließen über eine Business Angel-Runde in Düsseldorf, den IACD. Und das hat uns geholfen, dahingehend natürlich auch ein bisschen Support für Jan auf IT-Ebene reinzuholen. Und somit haben wir letzte Woche Montag das Ganze auch offiziell gelauncht, auch über die Vodafone glücklicherweise, so dass wir jetzt bereit sind mit unserem Framework in jede bestehende App reinzukommen und somit schließen wir natürlich schon mal einen Weg aus, denn wir müssen nicht mal eine App promoten, sondern der Kunde kann jetzt unsere Lösung einfach als weiteres Feature, als Highlight-Feature bei sich und wir sagen innerhalb von einem Werktag Maximum einbauen.
Das ist tatsächlich relativ schnell, falls das so zuverlässig funktioniert. Gibt es schon, was ist denn so ein bisschen, was wäre deine Wunsch-App, in die du integriert werden würdest? Also gibt es da irgendwas?
Ja.
direkt ins Apple-iPhone.
Ganz liebe Grüße an HelloFresh, ganz liebe Grüße an McDonald's da gibt es natürlich noch den einen oder anderen weiteren Kunden. Natürlich wollen wir mittelfristig und kurzfristig natürlich auch in die Vodafone-App. Da sind wir natürlich auch dabei.
Ich kenn's halt so aus meinen anderen Themen. Wir helfen ja auch Unternehmen dabei, bessere YouTube-Kanäle zu bauen. Und zwar über Videos, die Leute freiwillig angucken wollen und nicht über Paid-Reichweite. Und das ist natürlich teilweise wirklich erstaunlich, wie schwierig es ist, Unternehmen dazu zu bringen, Content zu produzieren, den die Leute wirklich sehen wollen. Mhm. Und das ist ja im Grunde genau das, was du vorhin angesprochen hast. Insofern gebe ich dir die Möglichkeit, wenn jetzt McDonald's tatsächlich zuhört, was wären denn so typische Content-Pieces, wo du sagst, wenn du das machen würdest, das würden die Leute lieben. Fällt dir da was ein für zum Beispiel McDonald's?
Ja, also bei McDonald's ist es ja ganz klar, und dann gehe ich auch nochmal auf den Case HelloFresh ein. Es ist ja so, McDonald's bewirbt eigentlich das ganze Jahr ihre App. Ja. Also McDonald's hat, glaube ich, 10 Millionen App-Downloads in Deutschland, knapp. So, dass jeder Achte hat diese App auf dem Handy.
Ja.
So, und wenn du dir jetzt überlegst, du hast unser Feature da drin.
Und nicht mal jeder Achte hat ein Handy.
So, das ist ja noch verrückter.
Ja. Mhm.
So, und dementsprechend ist es so, wenn man sich an diese ganzen Gewinnspiele, ob das jetzt Monopoly ist, ob das Sonderaktionen sind, wo es übers Couponing ist, wir könnten natürlich all diese Informationen, es geht immer mehr dahin, dass auch McDonald's mit dem Veggie TS, und ich glaube, er heißt so, also auch immer mehr in die Nachhaltigkeit gehen möchte und natürlich auch den Zeitgeist trifft. Und so hat man natürlich die Möglichkeit, über diese Verpackung natürlich digitale Gewinnspiele zu machen mit Verpackungen, die man niemals wegbekommt. Ja. Das heißt, wir sparen da natürlich auch wieder was an Papier und helfen der Umwelt. Ja. Und wir verknüpfen letztendlich Produkte, die wir nicht wegbekommen, mit exklusivem Content und machen das natürlich super spannend. Und wenn der Inhalt dahinter gelegt ist, natürlich auch einen wirklichen Mehrwert bringt im Sinne von, hey, ich baue meine Monopoly-Straße und die Schlossallee jetzt da drüber und es passiert was. Und jeder kennt diese Fernsehwerbung, wo das Männchen auf einmal auf den Burger anfängt zu laufen. Das können wir jetzt umsetzen. Und das bedeutet, wir schaffen neben dem Essenserlebnis auch noch einen wirklichen Moment in der Filiale. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit, den Kunden auch weiter zu verfolgen. Ja, das heißt, wir können nachher sehen, okay, wie oft wurde der Big Mac gebufft? Ja. Ja, wie oft wurde der Veggie TS gebufft?
Ja.
Und wenn ich dann zum Beispiel diese Anleitung mitgebe, wo ich früher die Sticker draufgeklebt habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze dann natürlich damit schön zu verbinden.
Und das ging natürlich auch für Burger King und für Subway Sandwiches und viele andere Marken.
Es gibt ja, Burger King hat das ja letztes Jahr ähnlich gemacht in Amerika, wo sie quasi eine Out-of-Home-Kampagne, eine Guerilla-Marketing-Aktion gemacht haben, wo sie das McDonald's-Plakat abgefackelt haben, also virtuell. Und das ist ja Social-Media-mäßig richtig durch die Decke gegangen. Und du hast natürlich die Möglichkeiten, darüber auch Out-of-Home auf ein ganz neues Erlebnis und auf ein ganz neues Level zu bringen. Und wo wir das extrem halt gerade sehen, da habe ich jetzt den ersten Kontakt auch aufgenommen, ist aber gar nicht so schwer, die Gründer von HelloFresh zu kriegen.
Gar nicht so schwer oder gar nicht so leicht?
Ja, gar nicht so leicht.
Gar nicht so schwer. Große Empfehlung an alle anderen Leute
von mir. Ja, gar nicht so leicht.
Ja.
Aber gerade da, wo du die Produkte nach Hause bekommst, dann hast du halt deine Anleitung, deine 6 Kacheln. Und wenn man jetzt das Ganze verbindet mit Foodbloggern, mit Influencern, dass die es für dich nochmal vorkochen, du kannst exklusive Rabatte darüber geben, du kannst nochmal Insights geben, es gibt immer diese Tipps, also da gibt es so, so viele Möglichkeiten und da freue ich mich extrem auf den Austausch in den nächsten Wochen.
Finde ich total naheliegend und finde ich, klingt wirklich gut. Und wer das sozusagen jetzt nicht in seine App einbaut, der muss ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Aber ich bin ein großer Freund von Learning und Tutorial-Content. Das heißt, ich könnte mir fast schon vorstellen, ich hatte am Wochenende mir einen Campingwagen ausgeliehen und ich könnte mir vorstellen, dass ich hatte 27 Fragen, weil ich zum ersten Mal so ein Campingmobil hatte. Und ich würde am liebsten so eine Kamera irgendwie auf den Kühlschrank halten und dann so ein Video losgehen, so machst du den Kühlschrank an, so machst du die Toilette heile, so machst du den Dings an. Also das könnte man ja auch machen, ne?
Also ich glaube, unsere Lösung ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil sie wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Branchen einen echten Mehrwert bietet.
Mhm.
So, wir sind auch in der Fitnessbranche gerade.
Und wo ist der Segen?
Ja, der Segen ist dahingehend.
Der Fluch meine ich.
Ja, der Fluch ist dahingehend natürlich, dass wenn du einem Entscheider 20 Möglichkeiten im Unternehmen gibst, es anzuwenden. Du kannst auf der einen sagen, du kannst HR dadurch verbessern. Du kannst auf der anderen Seite sagen, du kannst deine Out-of-Home-Kampagnen machen. Du kannst auf der anderen Seite interne Prozesse strukturieren dadurch. Ja, schwarzes Brett. Informationen sind wirklich nur für die Leute sichtbar, die da dran vorbeikommen und nicht für jeden, der dran vorbeiläuft. Ja.
Mhm.
Dann kannst du damit natürlich in die ganze Marketingwelt eintauchen. Ja, du schaffst auf einmal eine Daseinsberechtigung und virale Videos, die auf Social Media normalerweise, wenn wir jetzt mal an so einen Handzettel denken, wo jetzt unsere Generation im Normalfall die Finger von lässt.
Mhm.
So, aber wenn du jetzt dahinter exklusiven Content vom Blogger ABC hast und ein exklusives Angebot, was so hinreichend ist, dann schmeiße ich zukünftig nicht mehr weg. Das heißt, die Vielfalt und die Diversität, die ich durch unsere Lösung habe, ist dann teilweise halt der Fluch, weil die Unternehmen dann sagen, wow, ich könnte es ja da einsetzen. Und wenn die Leute sich einmal damit beschäftigen, dann rattert es auch. Und wir machen es jetzt seit knapp 3 Jahren und es kommt trotzdem, wenn du mit Unternehmern und Unternehmen zusammensitzt, gerade im Marketing, sagst du, ey, wir können es auch da machen. Und dann sitzt du da so, krass, hast du recht, haben wir noch nie so drüber nachgedacht, aber in dem Bereich macht es auch einen extremen Mehrwert.
Wäre es für euch nicht auch total sinnvoll, weil die nächste Frage ist dann, okay, wer macht mir jetzt die Videos, wer programmiert mir das, wer macht dies, wer macht das? Wäre es nicht für euch auch total spannend, eine richtige Plattform zu werden, die auch noch sagt, und dann haben wir noch viele Dienstleister, die genau das anbieten, sodass du auf meiner Plattform alles finden kannst, um das auch wirklich in Quality live zu bekommen?
Ja, also auf der einen Seite gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die schon mit Medienagenturen zusammenarbeiten, die sowieso schon Content produzieren. Wenn ich jetzt zu der OMR gehen sage und so, hey, das OMR-Journal, wenn du mich fragst nach dem Lieblingskunden, OMR-Report, denk mal dran, ja, du hast diese kleinen Bilder drin, da unten steht links drunter, zukünftig mit der App draufhalten, du siehst das Video direkt drin und die Kunden bekommst auch wirklich nur dann. Dann macht das natürlich absolut Sinn. Ja. Auf der anderen Ebene ist es aber auch so, dass wir mit Jan und mit weiteren Leuten schon eine Videoproduktionsfirma auch haben.
Also Jan ist der Kollege, der mit uns jetzt in dieser Hitze die Luft in diesem kleinen Raum teilen muss und hoffentlich für gute Bilder sorgt.
Mhm. Genau, also das heißt, wir bieten nun den Kunden das auch an, aber eher passiv, weil wir da jetzt auch keinem zwischengrätschen wollen. Also das heißt, wenn Kunden zu uns kommen, was in der Vergangenheit auch schon der Fall war, gesagt, wir würden gerne so ein Full Package, ja, wir haben auch eine Grafikerin bei uns mit drin, unser eigenes Social Media Team, das heißt, wir sind da schon relativ breit aufgestellt, dann bieten wir es an und das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren natürlich noch weiter ausbauen, ganz klar.
Aber das, wenn ich jetzt irgendwie sozusagen mein Wohnmobilhersteller zu euch kommen würde, dann könnte er auch schon sagen, oh, könnt ihr mir helfen, diese Videos zu machen? Dann würde ich sagen, gut, wir helfen.
Korrekt.
Okay, spannend. Danke. danke. Gibt's in deiner Branche schon einen Riesen, irgendeine App, die im Grunde sowas in die Richtung macht? Oder seid ihr da schon wirklich sehr vorreiterig?
Also ich würde schon sagen, dass wir da sehr die Vorreiterposition einnehmen, gerade was das SDK angeht, also dass wir jetzt in die bestehenden Apps können, dass die Unternehmen das selbst verwalten können. Es dauert 5 Minuten von der analogen Oberfläche, es in die digitale Welt zu bringen und letztendlich messbar zu machen. Wir waren im November letzten Jahres über den German Accelerator, ein Förderprogramm der Bundesregierung im Silicon Valley, über 5 Wochen.
Und in Palo Alto sitzen die, ne? Oder?
Ja, genau. Hm. Da waren wir 5 Wochen und haben natürlich extrem viel mitgenommen. Und dort haben uns auch all die Leute gesagt, dass sie das, wie wir es machen, konkret noch nicht gesehen haben. Wir waren da vorhin in Israel auf den Messen und auch da stieß es auf, so haben wir es noch nicht gesehen. Und wir haben auch Umfragen auf der Straße in Amerika gemacht. Dazu gibt es auch super viel Content und das hat uns natürlich extrem bestärkt. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und in dem halben Jahr haben wir dann gesagt, okay, liebes Team, wir müssen jetzt wirklich reinhauen. Wir müssen das SDK auf die Straße bringen. Und umso mehr macht es uns natürlich glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Und jetzt startet trotz Corona natürlich die ganze Akquisezeit und sind auch schon etliche Partner jetzt auf uns zugekommen. Und es wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in den verschiedensten App auftauchen, da sind wir uns sehr, sehr sicher.
Ich mache den Podcast natürlich auch, um solche Leute wie dich oder solche Geschäftsmodelle wie dich oder euers vorzustellen, aber auch damit die Zuhörer so ein bisschen versuchen, explizit nochmal rauszulernen, wie macht ihr Digitalisierung, wie organisiert ihr Digitalisierung, wie macht ihr Innovation, wer ist denn bei euch in der Firma, wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade?
Wir sind 10, dann haben wir noch strategische Partner im Vertrieb, die uns helfen. Das heißt, wenn ich mich um jeden kümmern muss, sind wir so mittlerweile knapp 20 Leute.
Aber 10 ist ja immer so die magische Zahl, bevor es betriebsrechtlich auch nochmal aufwendiger wird. Aber okay, ungefähr 10 Leute. Wer treibt bei euch Innovation und Projekte voran? Bist du das mit deiner ganzen Energie, so wie du mir jetzt hier auch sehr energetisch gegenübersetzt? Oder ist das im Grunde, kann jeder tolle Ideen entwickeln und ihr versucht dann in einem total demokratischen Prozess die Besten nach oben zu wählen? Oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, also am Ende des Tages sage ich, funktioniert es nur im Team.
Ja.
Das ist Jan und mir extrem wichtig. Die Hierarchien bei uns sind relativ flach. Am Ende muss natürlich immer jemand die Entscheidung treffen. Ich würde sagen, damals in der Schulzeit, wenn du mich gefragt hast, Henrik, was sind deine Stärken, hätte ich gesagt Sport. Ja. Jetzt merke ich halt mehr und mehr, dass ich schon relativ kreativ bin. Und wenn man das dann mit dem Team teilt, dann ergeben sich natürlich Dinge. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man diese flachen Hierarchien auch hält, um auch immer das Wort der anderen mit reinzunehmen, weil daraus entwickelt sich was. Und das hat uns jetzt in den letzten 2,5 Jahren dahin gebracht, wo wir sind. Das mit Oma Doris, das ist meine Oma, 80 Jahre jung. Sie ist letztendlich diejenige, die unser Produkt komplett nach außen hin präsentiert. Das heißt, auf unserer Plattform, auf unserer Homepage.
Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, Oma Doris, ne? Aber ich war vorher noch auf eurer Homepage und dann sind die ganzen Beispielvideos, ist halt eine Dame in ihren besten Lebensjahren, hätte ich sie beschrieben. Und dann meintest du später, das ist tatsächlich deine Oma Doris. Okay. Ja. Mhm.
Und das sind dann Sachen, hey, man spinnt irgendwie, was haltet ihr davon? Und dann so, hey, dann können wir das machen, dann können wir das machen. Sollen wir sie nicht damit reinbauen? Sie muss auf jeden Fall präsenter da sein. Und das ist natürlich toll, wenn man seine Großeltern in so ein Thema, also neue Technologien mit einführen kann und sie dafür bereit ist und Spaß dran hat und man so halt, ich sage immer Quality Time miteinander verbringt. Es gibt ja nichts Schöneres und das macht einen natürlich auch irgendwo stolz, wenn man seine Großeltern damit involviert. Opa Alfons ist mittlerweile auch schon in eine kleine Nebenrolle gekommen. Und das entscheiden wir im Team.
Ja.
Klar, es gibt immer in manchen Fällen bin ich das. Er sagt so, hey, wie sieht's aus? Der Jan natürlich auch, aber auch Michael und Jan und Rosa. Da gibt's viele, die immer wieder sagen so, hey, das wäre doch auch cool. Und das ist natürlich das Schöne, was uns auch motiviert, weil wir können es einfach machen. Ich muss nicht in irgendein Gremium, ich muss auch nicht zu meinem Beirat. Wir machen es einfach. Und das ist natürlich der Riesenunterschied zu großen Companies, wo es erstmal noch 17 Unterschriften bedarf. Und das macht das Leben für uns nicht nur spannend, sondern macht es einfach am Ende des Tages auch interessant. Und deswegen lieben wir das, was wir tun.
Wenn jetzt, wir hatten Anfang des Jahres einen Podcast mit einem Virtual Reality Experten. Liebe Grüße an Michael von hier. Und er hat erzählt, dass jetzt bald nochmal so eine neue Form oder eine neue Generation an Hardware kommen würde. Und das war jetzt für seine VR-Brillen irgendwie besonders wichtig. Gibt's auch bei dir auf der Roadmap einen Punkt, wo du sagst, oh, wenn das Feature endlich ins nächste iPhone oder ins nächste Android-Handy eingebaut wird, dann ist das für uns auch nochmal ein Game-Changer? Oder?
Ja, also am Ende des Tages ist es ja so, das haben wir auch in meinem Silicon Valley erzählt, wenn Apple oder Google heute entscheiden würden, wir bringen das nativ in die Kamera rein, dann stehen die vor derselben Problematik wie wir vor 3 Jahren. Natürlich haben die schnellere Zugriffe, aber sie brauchen erstmal die Zugriffe bzw. die Zugangsbestätigung von den Unternehmen. Die müssen ja sagen, okay, das Bild, das Video. Und das, was
ich meine tatsächlich eher so Hardware-Erfindung. Jetzt gar nicht, dass die jetzt irgendwie neue Geschäftsmodelle gehen, sondern gibt es noch was, wo die Kamera noch besser wird, damit das noch einfacher lädt oder so?
Ich glaube jetzt in erster Instanz erstmal wichtig, dass der Mensch auf der Straße bereit ist, diese Technologie wirklich mal zu nutzen, weil AR liegt in Erwartungen Jahre hinterher. Also 2014, 2015 gab es die ersten großen Unternehmen, die was versucht haben. Es gibt einfache KPIs, die zeigen, warum es nicht geklappt hat. Und jetzt ist es so, dass viel...
Warum hat es nicht geklappt?
Also wenn man jetzt mal zwei Faktoren nimmt, 2014 reden wir von einem iPhone 7, ja, das ist so Mindestanforderung von den Prozessoren und auch die Infrastruktur, also auf IT-Ebene, war noch nicht so weit. Das heißt, wir hatten irgendwie ein Datenvolumen von 1 GB und du weißt selber, wenn man streamt, und es passiert ja letztendlich das, wenn eine Erkennung stattfindet, dann war das Ding sofort halt leer. Und jetzt 6 Jahre später verbinden halt viele mit Augmented Reality irgendwie was Fancyes, ja, aber sehen halt keinen echten Mehrwert, also auf Consumer-Seite. Und die Unternehmen verbinden mit Augmented Reality teuer, nicht skalierbar und vor allen Dingen, wo ist mein Mehrwert auf der Seite, dass ich irgendwie umsetze oder andere KPIs dadurch steigere. Und da versuchen wir halt gerade mit dieser Einfachkeit, deswegen auch Omadoris, deswegen eine Plattform, die jeder bedienen kann, innerhalb von 5 Minuten. Und das wird sich in den nächsten Jahren, so wie du sagst, das ist der erste Step. Aber wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir den auf der Straße abholen, dass er auch den echten Mehrwert dahinter versteht, dass die Anwendung Spaß macht, dass die Anwendung Emotionen bringt und am Ende des Tages auch einen echten Mehrwert für ihn. So, und das sehen wir als unsere Aufgabe. Und alles Weitere wird sich darauf ergeben.
Wenn wir jetzt, falls wir uns in 2 Jahren nochmal oder wieder treffen, nochmal wieder einen Podcast machen, was wären so Themen, wo du sagst, oder was sind so 2, 3 Meilensteine, die dann hoffentlich hinter euch liegen, also die ihr bis dahin erreicht habt?
Ja, also in den nächsten 2, 3 Jahren wollen wir auf jeden Fall die ersten 100, 150 Kunden, die unsere BAF-Funktion integriert haben, dass der Kunde das Ganze annimmt. Der nächste Step daraufhin wäre natürlich dann irgendwann, dass man das Ganze implementiert, also in Glasses, also VR ist für uns der nächste Schritt. Dann haben wir aber schon die Kunden, dann haben wir die Daten, dann wissen die Leute, wie es funktioniert, ja. Und wenn es dann Lösungen gibt, die preiswert sind und nicht 500-600 Euro kosten und der Kunde weiß, warum er sich diese Brille aufsetzen sollte oder die Linse, dann ist die Abschreckungsgefahr auch nicht mehr so groß. Und da sehen wir uns natürlich dann, wenn du mich fragen würdest, als das Unternehmen in Deutschland, auch weiterhin mit dem Firmensitz in Deutschland bewusst, dass es geschafft hat, Augmented Reality in den Alltag der Leute zu bringen, so dass sie es auch lieben zu nutzen.
Wie in diesem Uplift-Programm, in dem ihr seid, was sind so Themen, die ihr da rausziehen könnt, die euch vielleicht für diese Meilensteine helfen können?
Ja, also letztendlich der Vertrieb, der hilft uns natürlich extrem. Aber auch heute das hier, dass wir die Plattform kriegen. Ne? Lieben Dank auch an Robert, dass er das
von mir auch.
Ja, dass er das organisiert hat und dass wir heute hier sein dürfen. Und natürlich dann, wir waren jetzt auch schon im Customer View Experience Center oben, vielleicht auch andersrum, wo der Hannes oder jemand anders dann quasi so 10, 15 Innovationen vorstellt. Dort sind wir auch schon platziert. Und das hilft uns natürlich dann auch direkt an die Entscheider zu kommen. Und du weißt selber, umso mehr und große Brands unser Features integrieren und wir dann aber auch klar zeigen, dass es die KPIs, die wir versprechen, auch steigert und von den Leuten auf der Straße angenommen wird, dann ist die Skalierbarkeit natürlich ins Unendliche gegeben. Und da wollen wir natürlich schnell auch auf den europäischen und letztendlich auch auf den amerikanischen Markt.
Wenn du jetzt sagst, oder Dinge, vor denen du dich am meisten fürchtest, die du am liebsten gleich teilen willst, was sind die Gefahren, die bei euch noch auf der Roadmap liegen, wo du sagst, das sind tatsächlich wirklich schwierige Themen, die müssen wir erstmal lösen, damit das weltweit gut funktioniert?
Ja, ganz klar. Wir müssen Kunden gewinnen, die das verstehen, umzusetzen. Und der Endverbraucher sagt, ey, cool, das nutze ich jetzt jede Woche.
Okay, das mit dem Endbenutzer wäre ja durch das SDK ganz cool gelöst, wenn ihr auf einmal tatsächlich in die Apps der großen Apps reinkommt. Und dann ist es am Ende also den Kunden zu überzeugen, dass er irgendwie guten Content sich überlegt.
Und das liegt natürlich dann in der Hand der Marketingabteilung der Companies. So dass ich sage, okay, cool, ich habe die App sowieso drauf, ich halte es gerne drauf, weil ich sehe etwas, das sehe ich nur, wenn ich zum Beispiel den OMR-Report sehe. Ja, wenn ich ihn in der Hand habe, dann kriege ich nur das Video, sonst nicht. So, und das heißt, der Content ist am Ende des Tages King. Das ist entscheidend. So, wenn wir da was.
Wie könnt ihr das denn noch weiter befeuern, dass der Kunde guten Content macht?
Ja, wir können so ihn befeuern, dass der Kunde sich vorab gut mit uns austauscht, weil wir natürlich jetzt Erfahrung haben in den letzten 3 Jahren. Wir haben ja auch schon mit großen Brands gearbeitet über die GetBuff-App. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du auf der einen Seite eine App promoten musst, die noch keiner kennt, und auf der anderen Seite musst du eine Lösung, eine IT-Lösung promoten, die auch noch keiner kennt. Und somit würden wir schon mal den einen Faktor komplett ausschließen, weil die Leute kennen schon mal die App von dem Brand und müssten jetzt natürlich in die Kommunikation investieren und sagen, hey, nutz unser neues Buff-Feature, ja, so wird es auch überall heißen, ja, um das und das sehen zu können und da und daran teilzunehmen und das gewinnen zu können. Ja, das ist extrem wichtig.
Henrik, vielen Dank. Was können die Zuhörer des Podcasts für dich machen, damit deine Vision weiter nach vorne geht?
Was interessant für uns natürlich ist, so, wenn die Leute jetzt sehen, hey krass, ich habe es mir auch mal angeschaut, wo seht ihr es? Ne? Sieht es eher bei IKEA, um die ganzen Anleitungen endlich erlebbar zu machen, um den Pain da zu lösen, ja? Uns hilft natürlich, das Feedback zu hören, wo wollt ihr es haben und vor allen Dingen, wo könnt ihr uns Kontakte technisch, ihr wisst, es ist einfach so, wenn ich direkt zum CEO oder zum CMO komme, dann dauert der Sales-Zyklus nur noch 3 Monate und nicht mehr 12, ja, weil danach muss ich ja nochmal die IT und auch die Rechtsabteilung überzeugen, aber da sind wir sehr gut aufgestellt. Uns hilft da einfach, hey, kommt auf uns zu, sprecht uns an, sprecht mich an, ich antworte euch definitiv und freue mich da von euch zu hören, um letztendlich euch am Ende des Tages einen echten Mehrwert zu liefern.
Super cool. Dankeschön. Das war Henrik Gottschalk zum Themenmonat Digitales Startup. Die GetBuff-App findest du im App Store und natürlich verlinken wir sie auch sehr, sehr gerne aus den Shownotes heraus. Und ich bin, habe jetzt gerade noch die Idee bekommen, wie cool wäre das, wenn ihr, ja, das ist ja immer doof, wenn man irgendwie, beziehungsweise immer das Problem, dass es immer genügend Leute gibt, die gute Ideen für einen haben. Aber cool wäre es doch, wenn ihr ein User-Generated Portal wärt, sodass ich beim Zusammenbau meines IKEA-Regals selber Videos machen kann, hochladen kann und wenn der Nächste das Problem hat, kann er sozusagen automatisch mein Video abspielen, wenn er da das Handy drauf zeigt. Aber das wäre sozusagen jetzt
du fängst mal bei uns an.
Ja, in meiner kleinen Welt. Wenn Lobe doch nur meine Miete zahlen würden. Im Juni haben wir außerdem noch ein paar andere coole Gründer, oder beziehungsweise wir haben noch einen Gründer von der Startup-Konferenz Bits and Bretzels aus München am Start. Das solltest du also auf keinen Fall verpassen. Ich empfehle dir deswegen natürlich, unseren Podcast zu abonnieren. Wir bringen dir jeden Montag spannende Personen und Insights aus der Digitalisierung. Ja, bis zum nächsten Mal. Lieben Dank fürs Zuhören. Denk dran, unsere Folge auf LinkedIn zu teilen, damit du auch diese Woche wieder ein Amazon Echo gewinnen kannst. Wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht. Also noch teilen jetzt nicht 10.000 Leute unsere Folge. Insofern große Empfehlung, damit zu machen. Du hattest ja davon erzählt, es geht jetzt noch nicht direkt wieder zurück nach Hause, sondern wo fährst du jetzt nochmal hin?
Zum lieben Benny und zu der Madeleine von Bracenet.
Bracenet, was macht Bracenet?
Bracenet macht unsere Weltmeere sauber, holt die ganzen Fischernetze raus und die sich das Video angucken, sehen das auch hier, verwerten
Henrik
die dann.
Henrik zeigt ein grünes Nylon-Armband in die Kamera.
Genau,
ins Gesicht.
Und spenden letztendlich noch einen Teil davon.
Okay.
Ich habe Benny vor 3 Jahren kennengelernt, sind mittlerweile gewachsen und kann ich nur jedem ans Herz legen, auch mal da vorbeizuschauen, weil das, was die beiden machen, das ist wirklich gut.
Okay, sportlich, unternehmerisch und Idealist, das ist Henrik Gottschalk. lieben Dank, dass ihr beide heute hier wart und danke auch nochmal an den Videografen Can, der hier, wie gesagt, die ganze Zeit im Raum sitzen durfte. Tja, das war's für uns für diese Woche. Liebe digitale Grüße von
Henrik
und Christoph. Macht's gut, bis dann.